Ich hatte mir ein Ziel gesetzt. Andrea, du möchtest nicht deinen Rest deines Lebens im Groll leben. Und das ist das, was das Wichtigste für mich war, um ein gutes Leben danach wieder führen zu können, dass ich nicht da drin stecken bleibe in dem Ereignis.
Der Sprung ins kalte Wasser mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast, und zwar zugeschaltet, Andrea Nahles.
Wir haben heute die große Freude, mit Andrea Nahles zu sprechen, die ich wirklich seit bestimmt 30 Jahren kenne. Ich weiß nicht, Katja, wie dir es geht.
Es sind auch etliche Jahre, die da schon zusammengekommen sind.
Was heißt
im
denn
Bundestag.
So etlich?
20 Jahre bestimmt, oder? Im Bundestag waren wir viele Jahre zusammen, oft auch im Fachausschuss Arbeit und Soziales. Ja, und dann waren wir mal zum selben Zeitpunkt Parteivorsitzende, allerdings unterschiedlicher Parteien.
Ja, das weiß ich. Aber diesen gleichen Zeitpunkt, den wusste ich nicht. Jetzt fangen wir ja immer so an, was bei uns so Neues passiert ist, sag mal.
Also bei mir ist in der Tat was Neues passiert. Ich habe ja in dem Leben vor meinem Sprung, vor meiner Veränderung auch immer schon Personalverantwortung gehabt und Bewerbungsgespräche geführt. Und jetzt ist zum ersten Mal in der neuen Aufgabe, habe ich ein Stellenbesetzungsverfahren und habe auf einmal so viele Lebensläufe auf meinem Tisch und muss bei jedem Lebenslauf daran denken, was ich dir erzählt habe, wie das für mich war, da mal wieder so ein CV nach irgendwie 20 Jahren, wo man nur Bewerbungsreden hält, aufzusetzen, und habe gemerkt, dass mir das auf einmal so viel näher geht. Ja, und man hat natürlich einen professionellen Blick und kann damit gut umgehen, aber ich habe echt gemerkt, dass ich jetzt hinter so jedem Blatt Papier so, das ist geronnenes Leben, denke.
Das ist interessant. Ich erzähle heute was ganz Persönliches. Gestern war Muttertag. Und mein Sohn kam an mit seiner Freundin. Und es war ein nettes Bild, auch mit so einer Schwimmerin drauf. Und da unten relax. Und dann, als ich die Karte aufschlug, schrieb er dann, und das ist vollkommen untypisch, er ist ja eher so ein etwas spröder Arzt. Also Mama, weißt du, ich bewundere schon, dass du im fortgeschrittenen Alter dich noch auf Instagram eingräbst und also das war doch mal ein Lob und das hat mir richtig gut getan.
Auch ein berechtigtes.
Jetzt kommen wir zu Andrea Nahles. Wir machen das ja nicht so, dass wir uns sozusagen jetzt damit outen, was wir an deinem Lebensverlauf besonders wichtig finden. Sondern es wäre super, wenn du so erzählen würdest, was dir wichtig ist in deinem Leben.
Ja, erstmal vielen Dank, Jutta. Ich habe einfach eine Adresse fürs Leben. Das ist wichtig für mich. Das ist ein Dorf in der Eifel, sehr klein, 500 Einwohner. Und alles, was es an Höhen und Schicksalsschlägen und allem gegeben hat, das war immer die rote Linie. Basis, auf die ich immer wieder zurückgreifen konnte mit meiner Familie, mit den Leuten, mit denen ich hier schon in der Grundschule war. Also das ist wichtig. Und von da aus, wenn man eine gute Basis hat, kann man auch relativ gut starten und kann man auch schnell loslegen. Und bei mir war das ja schon, dass ich erstmal auf der Realschule war, weil meine Eltern der Meinung waren, Mädchen reicht Realschule. Und ich musste dann schon mal, und das prägt mich halt auch immer, kämpfen, dass ich aufs Gymnasium nach der 10. Klasse durfte. Und dann wollte ich Journalistin werden, bin dann aber abgekommen vom Weg, weil mir dann das Beobachten alleine nicht reichte. Und bin dann in die Politik, Kreisverband der Jusos, habe einen Ortsverein der SPD gegründet, war eine kleine Sensation hier in der Eifel. Und bin dann sehr schnell da hochgesprungen und hatte eigentlich der größte Sprung, der größte Schock meines Lebens war, als ich Juso-Bundesvorsitzende geworden bin. Und am ersten, also an dem Tag selber, 29 Journalisten mit mir gleichzeitig ein Interview haben wollte. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, da gab es damals drei Medien, die alle sehr freundlich waren. Ich habe dann erstmal, glaube ich, und das geht auch so ein bisschen durch mein ganzes Leben, nicht direkt so den allerbesten Erstkontakt mit den Medien gehabt. Das zog sich dann durch mein Leben so ein bisschen durch. Und war dann ein Brandbeschleuniger in meinem Leben, dieser Juso-Bundesvorsitz, der dann auch letztendlich sehr erfolgreich verlief und dann am Ende ja auch in meine dann unterm Strich 18-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag führte. Und dann würde ich sagen, war ein toller Sprung für mich wirklich, der Der Job als Arbeitsministerin, wenn ich so zurückblicke, habe ich das von all den Aufgaben, die ich machte, hat mir das also wirklich am besten gefallen in dem Bereich. Und dann bin ich in die Rolle gekommen, Katja hat es immer mit Parteivorsitz, Fraktionsvorsitz in der umgekehrten Reihenfolge, hat mir auch gefallen, habe ich auch gern gemacht, habe ich auch gedacht, dass ich das gut könnte, haben andere anders gesehen. Und das war natürlich dann auch ein großer Sprung ins kalte Wasser, als ich zurückgetreten bin, aber einer, den ich selbst gewählt hatte, zu dem Zeitpunkt zumindest, dass ich diese Konsequenz auch so konsequent ziehe. Und dann habe ich erstmal arbeitslos. Und das war dann kurz also richtig krisenhaft. Wer stellt einen Ex ein? Ein Ex-Politiker, ein Ex-Spitzenpolitiker. Das war sowas von schwer, einen Job zu finden. Ich kann das wirklich nur sagen. Das ist richtig krass in Deutschland. Das ist in vielen Ländern, Jutta, du kennst ja auch USA, das ist ja viel, viel einfacher dann da zu wechseln. Das ist hier überhaupt nicht so gewesen. Und ich habe dann wirklich auf letzte Rille durch übrigens einen Tipp von der Bundesagentur für Arbeit eine Behörde genannt bekommen, die eine Leitung sucht in Bonn. Das ist ja bei mir in der Nähe, wo ich wohne. Und das hat dann gut gepasst. Und von da aus ging es dann wieder mal als erste Frau, bin ich ja in vielen, ja, sehr oft gewesen, die erste Frau, die erste Parteivorsitzende, die erste Fraktionsvorsitzende, die erste Bundesagenturchefin jetzt auch wieder. Und das ist etwas, was ich auch sehe, immer relativ vorbildsarm als Frau in Jobs zu kommen. Die sehr überkritische Betrachtung in dieser Rolle ist auch so ein Lebensthema. Ich hoffe für meine Tochter, die jetzt 14 ist, dass es wenigstens das vorbei ist, ob es wirklich Fortschritt gibt. Wir sehen gerade Rückschritt. Das wird man sehen.
Also jetzt muss ich ja sagen, von allen, mit denen wir bislang gesprochen haben, war das ein Leben voller Sprünge ins Unbekannte. Nicht, dass wir jetzt überfordert sind, aber wir würden doch jetzt, glaube ich, schon darum bitten, zunächst mal den wichtigsten Sprung darzustellen. Ich habe jetzt einen der wichtigsten Sprünge so rausgehört, aber ich lasse mir das mal lieber von dir nochmal nennen.
Also der wichtigste ist definitiv der JUSO-Bundesvorsitz gewesen, weil der hat mich hier aus dem kleinen Dorf in der Eifel auf die Bundesebene katapultiert. Nichts anderes in meinem Leben hat letztendlich so einen lebensveränderten Sprung bedeutet.
Hast du damit gerechnet?
Das will ich schon klar sagen.
Ja, hast du damit gerechnet?
Nein, es war ein totaler Zufall. Es gab, ich
das
gehörte
zu den Frauen immer, das ist zufällig.
Nein, ist das so? Es war aber so. Also aus meiner Sicht war es so, weil es hatten sich zwei Blogs, ich gehörte zu den unabhängigen Rheinland-Pfälzern bei den Jusos, hatten sich die zwei Blogs verhakt. Es wurde der JUSO-Bundeskongress wegen Unstimmigkeiten, in Wahrheit war es eine Pattsituation zwischen den Refus und den JUSO-Linken, wie das damals hieß. Und im Prinzip haben die beiden Männer, die gegeneinander kandidiert haben, keine Mehrheit gehabt. Und dann schweifte der Blick der Organisation in die Welt und überlegte, wer ist hier unabhängig? Am besten eine Frau. Wo landete man? In Rheinland-Pfalz, dem unbedeutendsten Juso-Landesverband ever. Ja. Und dann kamen alle zu mir und bequatschten mich, also, und wollten, dass ich das mache. Ich hatte null drauf vorbereitet. Ich hatte gerade meine Anmeldung für meine Magisterprüfung. Ich hatte meine Scheine alle zusammen. Ich wollte anmelden für die Magisterprüfung Germanistik, Politik. Habe ich in Bonn studiert. Und hatte überhaupt ganz andere Lebenspläne. Ich war gerade als JUSO-Landesvorsitzende nicht mehr angetreten, weil ich mein Studium beenden wollte. In dieser Situation kommt plötzlich der JUSO-Bundesvorsitz.
Wie viele Stunden hattest du Zeit, dich zu entscheiden, als alle Augen sich auf dich richteten?
Nein, ich habe 2 Wochen mir das überlegt. Das war für mich sehr schwierig, weil mein Vater war Maurer, mein Bruder hat studiert und die hatten auch wirtschaftliche Sorgen. Wie bitte? Gibt's dafür Geld? Nein. Meine Eltern waren ehrlich gesagt nicht übermäßig begeistert. Die hatten auch eine andere Verabredung. Mein Vater stand dann vor der Erwerbsminderungsrente, weil der Rücken, Schulter, Knie kaputt hat. Es gab also wirklich auch ein wirtschaftliches Thema bei uns in der Familie. Wir haben immer alles in der Familie diskutiert. Und ich habe mich dann, auch weil sie mich belogen haben, ich habe dann gefragt, ist das denn viel Arbeit, kann ich mein Studium nebenbei beenden? Aber selbstverständlich, Andrea, haben sie mich voll angelogen. Ja, der Thomas Westphal, der ist heute Bürgermeister in Dortmund. Der war das. Der hat mir das dann damals erzählt, ja.
Man kann und ihm ja dankbar sein. Gelogen, ja? Danke, Thomas.
Also. Danke, Thomas. Ich habe ihm das schon selber gesagt. Er hat mich knallvoll angelogen. Und er war vor mir halt, JUSO-Vorsitzender, und trat nicht mehr an, weil er dachte, er schafft das auch nicht mehr. Und das war auch so. Also mit anderen Worten, ich bin dann unter Vorspiegelung falscher Tatsachen JUSO-Bundesvorsitzender geworden.
Was passierte dann mit der Magisterprüfung?
Das hat sich dann echt um Jahre verschoben. Damals hatten die Jusos 100.000 Mitglieder. Ich hatte direkt ein Büro von 5, 6 Mitarbeitern. Es ging richtig ab. Wir gingen in die Regierung. Das war kurz. Es war ja, es war 95. Das war die Phase, wo die SPD dann wirklich expandierte wieder mit Oskar Lafontaine dann an der Spitze. Der war kurz vor mir dann gewählt worden, oder nach mir ist er dann als Parteivorsitzender gewählt worden, als ich 3 Monate, nachdem ich JUSO-Vorsitzende wurde. Und das war dann so eine richtige, es war eine super spannende Zeit, aber es war natürlich ein Volltime-Job. Mhm. Das war natürlich kein Teilzeitjob, wo ich nebenher, und dann habe ich mir das nachher nach der Bundestagswahl 98 habe ich mich dann wirklich einen Sommer komplett zurückgezogen, meine Magisterarbeit geschrieben und mein Studium dann auch sehr gut zu Ende gebracht. Aber es war halt einfach eine Disruption. Es ärgert mich jetzt heute noch, auf Wikipedia steht 20 Semester, habe ich natürlich gar nicht studiert, sondern ich habe natürlich zwischendurch mal zufälligerweise JUSO-Bundesvorsitz gemacht. Das ist aber etwas, was dann wirklich lebensverändernd war.
Ich muss jetzt doch noch mal fragen, also Wenn ich mir das vorstelle, ich komme jetzt ja aus einem im Vergleich zu dir extrem bildungsnahen Elternhaus, also bei mir hätte man gesagt, das macht ja gar nichts, wenn du da jetzt erstmal ein Ehrenamt da übernimmst, und natürlich, also niemand hätte sich auch groß gewundert, so. Ich wäre, glaube ich, auch einigermaßen gut vorbereitet gewesen, mit 29 Journalisten zu reden, weil ich lange in der Schule solche Jobs da hatte. Aber wenn ich mir jetzt so dein Leben vorstelle, muss das ja wirklich hart gewesen sein. Du hattest ja keine Kommunikationsausbildung, um das mal so auszudrücken. Nein. Warst du da super nervös oder wie bist du denn mit dieser Situation, weil wir das hier unseren Hörerinnen und Hörern auch mitgeben wollen, wie man mit solchen ganz unerwarteten Situationen zurechtkommt?
Also was ich halt immer, egal, ist mir ja oft passiert, dass ich improvisieren musste, ne? Und das ist etwas, also wo man einfach überhaupt nicht, ich hatte mich natürlich vorbereitet auf meine Rede, auf dem JUSO-Bundeskongress, ich hatte alles Mögliche vorbereitet, vor allem bin ich mit 20 Stimmen Vorsprung nur gewählt worden, also auch nicht dicke, also es war ein richtiger Kampf, ja, und das habe ich geschafft, darauf habe ich alles konzentriert, und was mich dann, und dann stehe ich plötzlich da und dann wollen alle mit mir reden und ich und das habe ich mir dann natürlich für die Zukunft gemerkt, dass ich die Kommunikation vorher planen muss für den Fall, dass man gewinnt. Und übrigens muss man sich auch eine Kommunikation überlegen, wenn man verliert. Das war aber, offen gesprochen, man muss in Szenarien denken, aber das habe ich überhaupt gar nicht, es war gar nicht im Horizont, ja. Und ich weiß noch, wie ich da rausging, und ich war natürlich einfach erstmal erleichtert, ich war natürlich auch müde, ich war total verschwitzt, ich sah aus wie Humpi, ja. Und
Aber du warst auch ein bisschen stolz, oder?
Ja, ich war natürlich froh, ja, aber dann stehen die da alle und fragen mich zu Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung von hatte. Und dann habe ich, und das ist etwas, was ich oft danach, die Technik habe ich oft angewandt, ich habe dann 5, 6 Mal Fragen beantwortet, dann habe ich irgendwie gesagt, hören Sie mal, Leute, ich bin jetzt gerade hier JUSO-Bundesvorsitzende geworden, ich weiß das einfach nicht. Also ich habe oft so ein bisschen mich mit Ehrlichkeit gerettet. Hm. Dem einen fand das cool, die einen fanden es cool, die anderen fanden das natürlich zu unmöglich oder haben es bekrittelt. Aber ich habe eigentlich nie versucht, wahnsinnig um den heißen Brei dann zu reden, sondern habe immer versucht, straightforward zu kommunizieren und im Zweifel auch eben zu sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, ja. Und ich weiß noch genau, das war ein Kollege von der Zeit, der mich da besonders traktiert hat wegen irgendwelcher Sachen. Dem habe ich das dann einfach gesagt. Hören Sie mal, gut, junger Mann, Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade, bin jetzt hier gerade geworden. Ne? Und fragen Sie mich nächste Woche nochmal. So habe ich, glaube ich, darauf geantwortet.
Das finde ich gut. Da ich im Zeitherausgeberrat bin, werde ich das gleich mal sagen. Ihre jungen Männer, ja.
Ist aber schon eine Weile her.
Aber man weiß ja nicht.
Ja, es ist gut, die nochmal dran zu erinnern. Aber nochmal, André, wir halten ja immer so Takeaways oder Lessons Learned fest. Und das fand ich jetzt echt nochmal einen wichtigen Punkt. Erstens, man arbeitet auf was hin, sei es eine Wahl, irgendwas. Man weiß noch gar nicht, wie es ausgeht. Und wenn du denkst, jetzt hast du es geschafft, wird es eigentlich erst so richtig anstrengend. Ja. Und dann ist vielleicht auch noch, das fand ich jetzt bei dir super spannend, dieses, vielleicht ist es gar nicht wichtig, auf alles eine Antwort zu wissen, sondern eher die innere Haltung für sich klar zu haben. Wie gehe ich damit, weil, also ich meine, ehrlich gesagt, heutzutage, ne, du kannst immer mit einer Frage konfrontiert sein, auf die du in dem Moment keine Antwort weißt und wo du sagen müsstest, okay, ich brauche mal ein paar Minuten, um mich nochmal schlau zu machen. Und wie geht man mit so einer Situation um? Das finde ich, glaube ich, ist so, das muss man für sich selber wahrscheinlich klären.
Ja, und dass auch Ehrlichkeit nicht immer bestraft wird. Das finde ich ganz wichtig und wahrscheinlich in the long run auch belohnt wird. Das hängt einem wahrscheinlich weniger nach, als zu sagen, irgendwelche Plattitüden oder so etwas oder so zu tun, als ob. Das finde ich im Übrigen gerade für die Politik sehr stilgebend. Ich mache ja sehr viel über Chancengleichheit und wir lernen ja auch viel, dass ich die Kinder, die dann mittlere Reife, die Abitur haben, die ein Studium abgeschlossen haben, oft von ihren Eltern auch entfernen und nicht mehr so richtig reconnecten können, dass sie andere Themen zu besprechen haben und gerade wenn man dann Juso-Vorständin ist, also wie redet man dann mit einem Maurer, der ja vollkommen andere Sorgen, der kurz vor einer Frühverrentung oder vor einer Erwerbsminderungsrente steht. Das ist schwierig. Also es war ja selbst für mich schwierig, dann aus ganz anderen Gebieten als das, was meine Eltern studiert hatten, so diesen Connex zu haben. Wie viel schwieriger muss es dann für Andrea gewesen sein? Also vielleicht, wenn du da noch ein bisschen, war die Familie so fest oder gab es, hast du dich dann zurückgenommen mit den Themen, die dich gerade in deinem Kopf beschäftigt haben? Haben sich deine Eltern sehr interessiert, wie so neues Leben da abläuft? Das finde ich ganz wichtig nochmal.
Also Letzteres eher überhaupt nicht. Ich glaube, dass sie erstmal auch überhaupt gar nicht verstanden haben, was da so richtig passiert ist. Aber was man wirklich sagen kann, wir sind eine sehr enge Familie bis heute. Auch ich mit meinem Bruder, jetzt ist mein Vater gestorben, aber mit meiner Mutter, wir haben im wesentlichen Sachen, was Feld, Wiese und Hof angeht, werden bei uns immer zusammen entschieden. Und als ich dann Abgeordnete wurde, habe ich meinem Bruder die letzten 2 Jahre Studium finanziert. Also wir haben uns immer geholfen. Aber unabhängig davon, dass meine Eltern weder, also bei meinem Bruder, der ist Arzt geworden, das konnten sie sich natürlich viel, viel besser vorstellen, was ich jetzt hier eigentlich treibe, haben sie eigentlich erst in dem Moment, als ich Ministerin wurde, da löste sich mal der Knoten, na, da ist ja doch was aus dem Kind geworden, nicht? Also alles, was ich vorher gemacht habe, okay, Abgeordnete, da konnte man dann wenigstens mal von leben, aber es war so ein Stück weit auch für die immer so ein bisschen was anderes als bei meinem Bruder, Arzt, ne, klar. Und trotzdem enger Zusammenhalt und auch immer gemeinsame Überlegungen, auch wirtschaftlich, wie kriegen wir das hin? Das war immer die Frage, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und meine Eltern haben meinem Bruder und mir den großen Gefallen getan, dass sie uns nicht mit über großen Erwartungen befrachtet haben. Mein Vater wäre total zufrieden gewesen, wenn mein Bruder auch Maurer geworden wäre. Und meine Mutter wäre wollte immer, dass ich zur Volksbank gehe, was also wirklich das allerletzte ist, wo ich hin wollte. Aber ich musste ein Praktikum da machen. Dann haben sie eingesehen, das ist nichts. Und im Grunde genommen waren, aber die haben uns nicht überfacht. Meine Eltern waren erstaunt, was aus ihren Kindern geworden ist. Und dann aber auch erfreut. Und haben uns immer unterstützt, ja, auch wenn sie es nicht immer alles nachvollziehen konnten. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, ich komme wieder zu meiner Adresse fürs Leben, dann spielte das keine Rolle, sondern der Rasen muss gemäht werden, wir haben das noch zu erledigen, etc. Es wurde auch ein Stück weit dann ausgeblendet, einfach, was man da sonst so in der Welt war. Schön und gut, aber jetzt haben wir Folgendes. So war eher immer die Haltung. Und was ich halt sehr schwierig fand, so war eigentlich, dass meine Eltern, was sie wirklich nicht unterstützt haben, war so meine Leidenschaft fürs Lesen. Das musste ich mir dann wirklich erkämpfen. Also Bücher gab es bei uns nicht einfach so zu Hause. Ne? Das war dann schwierig. Aber Also nachdem ich dann Abitur gemacht hatte, als ich dann gesagt habe, ich studiere jetzt Germanistik, da hätten die ja normalerweise sagen können, um Gottes Willen, eine brotlose Kunst, wurde von meinem Lehrer damals gesagt. Hatten die gar keine Ahnung, was das ist. Ja, okay. Also sie haben sich damit, sie haben uns vertraut. Sie haben meinem Bruder vertraut, sie haben mir vertraut. Und am Ende ist es ja, wie mein Vater immer zu sagen, ist es ja auch noch mal Jod, Jange. Also das war seine Formulierung. Und das, wenn ich das so oft sehe, dass die Eltern dann immer schon genau wissen, was ihre Kinder, dieses Problem hatten wir zum Glück nicht. Umgekehrt hatten wir aber auch keine Eltern, die genau verstanden haben, was wir jetzt gerade da eigentlich machen. Also ich zumindestens. Hatte seine Vor- und Nachteile, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit gewesen, konnte ich immer gut mit umgehen. Dieser Zusammenhalt in der Familie, der war immer sehr stark und ist es auch immer noch.
Und überträgt sich dann auch auf deine Tochter?
Ja, und meine Eltern sind 8 Jahre nach mir in die SPD eingetreten. Wow. Ich komme nicht aus einem sozialdemokratischen Haus oder sowas. Es wurde darüber ein Geheimnis gemacht, was meine Eltern gewählt haben. Das wusste, das war also alles gar nicht offen und so.
Ja, bei mir auch.
Nee, bei uns wurde offen diskutiert.
Ja. Das ist, glaube ich, so Ost-West. Also
das
bei
ist
mir
Ost-West
war
jetzt klar. Also bei uns war das immer total Geheimnis. Und dann habe ich in SPD auch zwar eingegründet, dass hat meinen Eltern gar nicht gefallen, weil da wird man im Dorf ja scheel angeguckt, um Gottes Willen. Da waren sie überhaupt nicht happy mit. Also das war so, ich komme nicht aus dem politischen Elternhaus, ich komme aber sehr wohl aus dem christlichen Elternhaus. Meine Eltern, mein Vater hat den Kirchenchor geleitet, meine Mutter hat die Kasse verwaltet in der Kirche. Und insoweit hatte ich schon so einen gesellschaftlichen Bezug, aber nicht einen politischen.
Also das ist ja auch schon ein sehr großes Vorbild, wenn die Eltern sich ehrenamtlich, und das ist ja ehrenamtlich, engagieren, sei es als Kassenwärtin oder als in der Kirche. Und das zeigt ja, wie wichtig wir auch dieses Ehrenamt zu nehmen haben, was ja immer weniger sozusagen estimiert wird, je mehr auf wirklich Vollzeiterwerbstätigkeit geschaut wird.
Die Jusos sind ja nicht einfach nur eine Jugendorganisation, sondern du wurdest ja Juso-Vorsitzende, als die SPD in die Regierung ging. Und da ist es ja, vielleicht muss man es für die, die nicht so im politischen Raum sind, von unseren Zuhörern nochmal verdeutlichen. Da hat man ja, man sitzt ja nicht, dass du dann schon mit am Kabinettstisch gesessen hast, aber die Jusos haben schon einen gewissen Einfluss. Was machen sie zu einem Thema? Wo macht ihr eine Kampagne? Und nach welchen Kriterien hast du entschieden, welche Konflikte ziehen wir hoch und bei welchen sagen wir, ach, Mut zur Lücke?
Wer nicht ausbildet, wird umgelegt, war das erste große Kampagne, die ich gemacht habe als Juso-Vorsitzende, weil wir hatten 11,5% Jugendarbeitslosigkeit. Ich bin immer sehr stark von den echten Problemen hergekommen, also von den materiellen Problemen auch. Wir finden keine Ausbildung und das war in den 90ern dann, als ich da Juso-Vorsitzende war, ein Riesenproblem. Da sind selbst Einser-Physiker, Studenten in große Schwierigkeiten gekommen, aber auch die duale Ausbildung hing in den Seilen und die Umlagefinanzierung, deswegen wäre nicht ausfällt, umgelegt. Franz Müntefering, wahnsinnig aufgeregt über den Spruch. Dann hatten wir noch ein Ding gemacht mit einer Pistole vorne drauf. Oh je. Ich musste 2 Stunden am Rande eines Parteitags, der Mannheim hieß, wo ganz andere Traben sich abspielten, dem Kabuff Müntefering erklären, dass das jetzt also nur ein Witz war. Und jetzt morgen bist du auf der Bild-Zeitung. Und am anderen Morgen stand natürlich was ganz anderes in der Bild-Zeitung, nämlich, dass Lafontaine Rudolf Scharping besiegte und nicht etwa, dass auf meinem Flyer eine Pistole war. Aber nichtsdestotrotz, das waren die Dramen. Und wir, das sind die Themen. Arbeit und Soziales, für mich, in dem Fall Ausbildung, war von Anfang an das. Und das haben wir auch als Jusos, als große Kampagne über Jahre gefahren. Das hat nicht zu einer Umlagefinanzierung geführt, aber das Thema bekam eine ganz andere Führungsaufmerksamkeit. Und es wurde damit gehandelt, dass man wieder mehr Ausbildungsstellen zur Verfügung stellte. Ich glaube, die war nicht wirkungslos, diese Kampagne.
Das kann man echt sagen, Andrea. Das Thema war in allen möglichen Ecken und Enden. Und wir waren uns ja in unserem früheren Leben nicht in allen Punkten einig, aber in der Frage total. Ich will das mit zwei Sachen illustrieren. Und zwar in Dresden gibt's die Brüche Terrasse, wo ich herkomme. Und ich weiß, eine meiner Aktionen, als ich dann anfing, mich mit Bundespolitik zu beschäftigen, war, ich habe mich in einer Kletterausrüstung an der Brüchen Terrasse abgeseilt und so ein Plakat für die Ausbildungsplatzumgabe da hochgemacht. Und als ich Senatorin in Berlin wurde, war das eins der Projekte, die ich gerne umgesetzt hätte. Kam dann Regierungswechsel dazwischen, aber ich weiß, dass jetzt meine Nachfolgerin Chancel, die ist jetzt weiter an dem Thema dran. Also es ist nach wie vor virulent, das Thema. Ja,
ja und ich komme aus Mannheim und mir wurde das immer erzählt, dass Nahles jetzt mit der Pistole. Also das und immer wenn ich jetzt heute in Mannheim spreche, kommt dieses Bild, jetzt kommt sozusagen das Stadtkind wieder zurück. In diesem Fall bin ich das, ja, in das Land und in die Stadt, wo die Pistole. Also das hat extremen Eindruck gemacht. Wie bist du denn, wie lange hat es denn gedauert, bis du dich dann mit diesem Parteivorsitz arrangiert hast, dass du souverän und
erstmal Juso-Vorsitz, Parteivorsitz.
Entschuldigung, Juso-Vorsitz.
Ja, also ich würde sagen, das hat sich dann ein Jahr. Ich bin ja 4 Jahre Juso-Vorsitzende gewesen. Und ich bin so nach einem halben Jahr habe ich mich dann im Verband sicher gefühlt. Nach einem Jahr habe ich mich dann auch in den Gremien, die da dranhängen, in der Auseinandersetzung. Für mich war es auch komisch, dass sich immer in der SPD alle duzten. Dann sollte ich auf einmal Gerhard Schröder duzen. Kam mir auch komisch vor, nicht? Also für mich als jemand, der aus einem ganz kleinen Dorf, aus einem unpolitischen Elternhaus kam, war das alles dann schon gewöhnungsbedürftig. Das hat sich dann aber durchaus, also ich glaube nicht, dass Gerhard Schröder mich so in Erinnerung hat. Ich habe ihm dann ordentlich auch manchmal widersprochen, was er natürlich weniger leiden konnte. Aber grundsätzlich habe ich das dann, so würde ich das sagen, nach einem Jahr habe ich mich da voll akklimatisiert und wurde dann auch nach 2 Jahren, steht das Ende bei den Juso, an wieder gewählt, was ungewöhnlich damals war. Heute ist das nicht mehr so ganz so ungewöhnlich, aber es war damals, glaube ich, sehr ungewöhnlich. Und von daher gab es dann die Diskussion, ja, jetzt sollte einer von uns dann auch mit in den Bundestag ziehen, 98. Und das war dann auch verbunden mit dem Juso-Vorsitz, ein großer zweiter Sprung im großen Sprung. Dann tatsächlich, ich habe dann damit gehadert, weil ich halt dann schon ahnte, mir wird dann vorgeworfen, die hat ja keine Berufserfahrung. Und mein Verband hat gesagt, wir haben seit Gerhard Schröder niemanden mehr als Juso-Vorsitzenden in die aktive Politik gebracht. Das war so. Aber es ist eine Riesenlücke von Leuten, die nicht mehr wirklich Bundestagsabgeordnete worden sind. Und dann gab es da eine Riesendiskussion, die hat dann dazu geführt, dass ich dann doch kandidierte. Hier meine Heimatregion hat mich aufgestellt. Das war, da habe ich auch Unterstützung von Älteren gehabt, die das gut fanden. Da habe ich auch immer Unterstützung von Männern hier bei mir in der Region gehabt, muss ich wirklich mal sagen. Und die haben mich dann, obwohl die teilweise bei den Seeheimern, also bei den Parteirechten waren oder so, haben die mich unterstützt, weil sie das Talent durchaus gesehen hatten. Ja, und haben dann diesen Weg auch 98, da war ich noch Juso-Vorsitzende. Ich bin also als aktive Juso-Vorsitzende dann auch ins Parlament gekommen. Was seit Gerhard Schröder niemandem mehr gelungen war.
Ich fand es damals beeindruckend, finde das immer noch beeindruckend, aber lass uns nochmal zurückgehen. Du hattest ja gesagt, mit dieser Wahl als Juso-Vorsitzende kam auch gleich viel Führung auf dich zu. Das hattest du ja auch nicht gelernt, weder den Umgang mit Journalisten noch dann tatsächlich relativ viele Leute zu führen. Was kannst du denn den Hörerinnen und Hörern da mit auf den Weg gehen? Wie lernt man Führung?
Also erstmal habe ich da auch Unterstützung gehabt. Ich habe immer Leute gewählt, die anders sind als ich. Also ich habe immer meine Teams so aufgestellt, dass ich mich nicht gedoubelt habe. Das ist etwas, was ich wirklich mitgeben möchte. So wurde zum Beispiel Torben Albrecht, der von ganzem Wesen und ganz einfach das Gegenteil von mir ist, aber wir uns trotzdem blind verstehen, wurde dann Juso-Geschäftsführer zum Beispiel, Bundesgeschäftsführer, und er hat mich ja dann mein gesamtes Berufsleben bis hin zum Staatssekretär dann nachher im BMAS begleitet mit ein paar Zwischenstationen. Er war auch mal beim DGB dann und so weiter. Das ist etwas, was ich empfehle. Setz dein Team nicht mit Ähnlichen zusammen, sondern genau denen, die dich ergänzen, die dich kompensieren. Das hat mir bis heute, bis zur BA, wo ich meine Büroleiter genau nach diesem Kriterium ausgesucht habe, sehr gute Dienste getan. Bloß nicht nach Ähnlichkeit gucken. Das machen die meisten, ehrlich gesagt, die meisten Führungsleute, die ich kenne, falsch. Insbesondere die Männer machen das falsch. Der zweite Punkt, der ist mir erst aufgefallen, als ich dann aus dem Bundestag flog, ein kleiner weiterer Sprung, und dann bei der IG Metall beschäftigt war und unser Chef damals wenig gebrieft hat. Viele Stunden wurden damit verbracht, herauszufinden, was jetzt eigentlich da los ist. Seit dieser Zeit habe ich als Abschied Kompliment von meinem Team im Bundesarbeitsministerium bekommen: beste Debrieferin ever. Weil dann das Team intelligent ist. Wenn du das nicht machst, bist nur du schlau und dann bist du halt immer nur halb schlau. Wenn du aber gut debriefst, und ich habe zum Beispiel jetzt auch bei der BA freitags nachmittags immer eine Debriefing-Runde, nochmal, zwischendurch debriefe ich auch, aber nochmal die Reflexion, was habe ich gelernt diese Woche, und teile das mit meinem engsten Führungsteam.
Ein ganz kurz zu dem Begriff Debriefing.
Heißt, ich erzähle, genau, was in den Sitzungen war, wo die nicht dabei waren, und versuche sozusagen alle immer im Infofluss zu halten. Und das nennen wir Debriefing. Also das heißt, ich bin ja oft dann unterwegs oder bin in Sitzungen, wo die nicht mit aller Mitarbeiter, oder die können mir umgekehrt. Aber auch, sie sind ja gleichzeitig auch in anderen Meetings drin und die debriefen mich dann und sagen, was im Haus, im Laden, in der Partei, was der Kuckuck los war. Je nachdem, was ich gerade gemacht habe. Und dieses Prinzip, das habe ich wirklich konsequent durchgezogen. Und das hat immer dazu geführt, dass ich ein gutes, funktionsfähiges Team, was auskunftsfähig war, hatte. Und dann mussten die anderen nicht warten, bis ich von meiner knappen Zeit mal wieder 5 Minuten hatte, sondern mein Team war dann autorisiert. Das haben wir natürlich festgelegt, was darf raus, was nicht. Und das hat aus meiner Sicht mir sehr gute Dienste getan in meinen Jahrzehnten jetzt als Führungsperson. Und das habe ich nirgends. Ich war nicht ein einziges Mal in einem Wie führe ich richtig Seminar. Ich habe so einen Krams nie gemacht. Sorry, ich habe wirklich nichts davon gemacht. Ich habe einmal ein Medientraining gemacht und habe manchmal so Rede-Sparring-Partner gehabt, die mit mir vor Parteitagen eine Rede entwickelt haben. Absolut, ich habe aber nie irgendwas zum Thema Führung oder sowas gemacht, aber versucht immer offenen Auges zu lernen, auch von anderen, mir was abzugucken, aber auch vor allem Learning by Doing. Und meine Idealbesetzung immer die Leute, die mich ergänzen und kompensieren. Und das hat gereicht, glaube ich, für ein meiner Meinung nach effizientes Führungsverhalten. Aber sonst was mit Coaching und so habe ich wenig gearbeitet. Das habe ich, ja, es war, ich weiß nicht, ob das gut war oder falsch war, aber ich habe es nicht gemacht.
Ja, ich habe das auch nicht gemacht und ich weiß auch nicht, ob es gut oder falsch war.
Learning by Doing war ja ein wichtiges Stichwort. Würdest du sagen, dass Politik auch eine handwerkliche Seite hat? Also, dass es nicht nur reicht, die richtigen Ziele zu haben, sondern man muss halt auch ein bisschen ein Gespür haben, Erfahrung. Ich meine, man kann Sachen jahrelang machen, ohne besser zu werden, aber wenn man Sachen wiederholt, reflektiert und so weiter, dass man schon auch das Handwerk erlernen sollte, ja, wenn man was umsetzen
absolut
will.
Also das glaube ich auch, und ich mache mir gerade ein wenig Sorgen, was das Handwerkliche angeht bei der neuen Regierung.
Das
ich so die ersten Tage so sehe, denke ich mir, okay, und zwar über alle Parteien hinweg. Ja. Also natürlich, das hat eine sehr handwerkliche Seite. Dieser lange Weg, den ich durch die Ebenen gegangen bin, hat am Ende eben auch so was von handwerklichen Kompetenzen gehabt. Das muss man schon sagen. Ohne dass das ein zertifizierter Ausbildungsberuf ist, hat man trotzdem was gelernt, was man dann, wenn man wirklich Gestaltungsmacht hatte, das war jetzt bei mir eben Arbeitsministerin zu sein, habe ich sehr viel durchbekommen. Und zwar in Ultrageschwindigkeit, 42 Gesetze in 4 Jahren. Und zwar mit der CDU, was schon Kunst für sich war. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich wichtig ist. Und letztendlich ist es auch viel Kommunikation. Na, ich weiß, dass ich einige Male Erfolg hatte, weil ich mit den Leuten rechtzeitig und ehrlich wieder gesprochen hatte. Und bei komplizierten Themen, ne? Ich kann nur sagen, wirklich waren komplizierte Sachen dabei. Und in einem Fall ist es mir besonders in Erinnerung, bei der Ghetto-Rente. Die habe ich als erstes Gesetz gemacht, nach jahrelang, wo von der Leyen daran rumgefragt hatte und an ihrer eigenen Fraktion gescheitert war. Und ich habe das innerhalb von wenigen Wochen in Gang bekommen. Das Geheimnis war Kommunikation. Mehr war das nicht. Und deswegen sage ich an der Stelle, empfehlen kann ich immer, rechts und links zu gucken, wen könnte es noch angehen, wen nehme ich am besten mit, bevor ich es öffentlich mache. Und das ist häufig heutzutage, was ich jetzt die letzten Jahre beobachte, es wird erst mal eine Idee rausgeblasen und danach darf man dann die Scherbenhaufen wieder zusammenkehren der Kommunikation. Ich habe die 42 Gesetze andersrum durchbekommen. Also, kleiner Tipp, vielleicht mal eventuell vorher mit den Leuten reden, bevor man immer direkt nur nach außen die Sachen präsentiert. Die Frage, die man sich ja stellen muss, willst du Show machen oder willst du wirklich was verändern? Das ist für mich die Grundfrage. Und wenn du das eine oder das andere willst, dann musst du dich natürlich, hast du natürlich ein anderes Kommunikationsverhalten. Ist klar, ne?
Also, ich habe dich ja immer als wirklich extrem kompetent. Also wenn man, wir haben ja geredet, als ich an der Bundesagentur das Institut geleitet habe, wir haben geredet, als ich am WZB war. Ich habe dich immer als extrem kompetent wahrgenommen, ohne dir jetzt da Honig um den Mund zu schmieren. Mhm. Aber gleichermaßen fragte ich mich, wie bekommt ihr das alles zusammen? Also es war schon so von Frau zu Frau, du bist ja viel jünger, aber dann dachte ich, jetzt hat sie dieses Kind, jetzt diese ganze Partei, mir für mich ist ja die Politik sowieso viel anstrengender als die Wissenschaft. Hast du da mal auf dich selbst geachtet? Hast du da Auszeiten genommen? Hast du dann Luft geholt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich würde mal sagen, es war ein mehrjähriger Marathon. Und es ist definitiv, aber das habe ich auch nicht als problematisch empfunden, weil das große Glück war ja schon, dass ich beides habe, diese Chance zu gestalten und meine Tochter. Also habe ich null, aber null Pausen gemacht und mich wenig geschlafen und wirklich mich selbst bis aufs Äußerste gefordert, ohne dass ich dabei unglücklich war. Ich glaube nicht, dass man das ein Leben lang durchhält, damit das klar ist. Aber das war für diese Zeit absolut möglich. Und ich bin auch extrem diesbezüglich leidensfähig. Was ich immer gemacht habe, wirklich, ich bin von Bremen nach Hause gefahren, nachts, um morgens meine Tochter zum Kindergarten zu bringen. Ich habe wirklich versucht, und ich glaube, es ist mir einigermaßen gelungen, für meine Tochter auch als Mutter da zu sein. Aber ich habe mir selber damit den Raum sehr eng gemacht. Ich habe damit kein Problem. Ich hatte eher ein Problem, jetzt nachdem diese heiße Phase rum war, wieder ins normale Leben mich zu resozialisieren. Und was man auch wissen muss, wenn man Kompetenz hat, dann ist die nicht vom Himmel gefallen. Ich habe halt nicht abends in irgendwelchen Kneipen in Berlin gesessen oder in Bonn vorher, das muss man schon sagen, sondern an meinem Schreibtisch. Ne? Also was wirklich die wichtigste Aktie ist in solchen Führungsaufgaben, ist Disziplin. Also, wer keine Disziplin hat mit sich selbst, also jo, der kann das auch machen, aber mein Anspruch war immer, dass ich da wirklich auch vorbereitet bin. Und deswegen habe ich da auch, ich habe ja sogar 4 Jahre da in meinem Ministerium gelebt. Ne? Also das ist mein Bett und der Schreibtisch, das war eine Tür dazwischen. Also das war schon ein Commitment, wie man es wahrscheinlich selten dann im Leben hat. Heute lebe ich auch lockerer. Heute habe ich auch mal eine Auszeit und mach mal am Wochenende weniger. In meiner aktiven Phase, so seit 2013 bis 2019, habe ich null Freizeit gehabt.
Jetzt sagt man ja den jungen Frauen oft, dass Netzwerken das Allerwichtigste ist. Und ich sehe ja, ich bin jetzt auch nicht so häufig da abends unterwegs und denke, also ich bin vielleicht bei jeder 10. Einladung, aber wenn ich bei jeder 10. Einladung bin, sehe ich alle auch. Ich habe den Eindruck, dass heute viel mehr auf Netzwerken Wert gelegt wird, als hinter dem Schreibtisch sitzen. Hast du eine ähnliche sozusagen Erfahrung, dass sich das ein bisschen geändert hat?
Ja, das sehe ich auch so. Ich will es aber auch jetzt nicht bewerten. Ich kann ja nur von meinem Weg berichten, wie der war. Es ist ja auch vielleicht eine andere Zeit heute. Es ist aber auch nicht so, dass ich ohne Netzwerken klargekommen wäre. Die Partei und meine Verbindung als Juso-Vorsitzende war ja ein Riesennetzwerk. Man geht ja als Netzwerk, also Jusos als sich Netzwerk, das habe ich dann ausgebaut. In der Partei habe ich über Jahre sehr viel Arbeit reingesteckt. Heute würde man das Netzwerkarbeit nennen. Damals war das einfach Parteiarbeit.
Und Organisierung.
Das Ergebnis war ein Netzwerk, ja, was ich in der Partei hatte. Sonst wäre ich ja gar nicht, hätte ich ja gar keine Mehrheiten dann am Ende gehabt für irgendwas. Also das würde ich jetzt schon sehen, dass das eine mit dem anderen durchaus verbunden war, so dass man auch viele Sitzungen hatte oder Meetings mit bestimmten Zirkeln in der Partei dann. Aber letztendlich würde ich sagen, habe ich auch viel Zeit dann doch beim Aktenstudium verbracht, beziehungsweise gerade bei Arbeit und Soziales muss man sich schon mal reinfräsen in die Themen.
Wie war? Andrea, ich würde gern noch mal zu einer Aussage und einem Sprung kommen, den du ganz am Anfang angesprochen hast. Und zwar, du warst dann Partei- und Fraktionsvorsitzende, hast das auch gerne gemacht, hast da einiges gewuppt und dann gab es ein kommunikatives Setting, sage ich mal so, was dazu führte, dass du sehr kurz und schnell entschieden hast, jetzt dich zurückzuziehen. Jetzt wenn wir gar nicht so sehr das politische auswerten, auch wenn man da ganz viel dazu sagen könnte, wie mit Spitzenpolitikerinnen umgegangen wird in der Öffentlichkeit, sondern du hattest diesen einen Satz, wer stellt schon einen Ex ein, ein Ex-Spitzenpolitiker. Und das ist ein Punkt, der mich umtreibt, denn so habe ich auch in diesem Podcast so ein bisschen umtreibt, weil davor haben wir ja gerade rausgearbeitet, wie sehr das auch mit Kompetenz, mit handwerklichen Fähigkeiten, mit Erfahrung verbunden ist. Und dann kommt eine Situation, wo du all die vielen Fähigkeiten, die du hast, erstmal von heute auf morgen nicht mehr jeden Tag gefragt sind. Und willst du uns nochmal mitnehmen in die Situation, wie das für dich war nach diesem Rückzug? Das war ja auch kurz vor Corona, ne? Also auch nochmal eine besondere Situation. Vielleicht, weil ich glaube, ganz viele können sich gar nicht vorstellen, was passiert im Leben einer Ministerin, wenn sie nicht mehr Ministerin ist. Nicht mehr Vorsitzende ist.
Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt zunächst mal sogar was Körperliches. Also für mich war das erstmal damit verbunden, das ist wie wenn so ein Leistungssportler nicht abtrainiert. Ich hatte dann plötzlich Herzprobleme bekommen, ne? Weil ich war ja von morgens bis abends 23 Uhr, kurzer Schlaf, morgens 5:30 wieder am Start und das diszipliniert über Jahre. Und jetzt bist du auf einmal da und machst nix und da habe ich Herzprobleme.
Als der Stress Nazis kam, die Herzprobleme muss man festhalten.
Also einfach dieser Rhythmus nicht mehr da war. Und dann sagte der Arzt zu mir, ja, das habe ich auch ganz oft mit Spitzenmanagern oder mit Sportlern. Da muss man abtrainieren. Ne? Sie müssen jetzt sich eine Routine geben, sie müssen jetzt auch spazieren gehen und. Also das war erstmal die ersten Monate richtig auch so Schock. Neben dem Emotionalen, wo man ja auch erstmal zu kämpfen hat, dann habe ich mir erstmal ein gewisses paar Monate Zeit gelassen, habe jetzt nicht direkt versucht, sofort eine Lösung für die Zukunft zu haben. Konnte ich, weil ich ein paar Monate Übergangsgeld ja bekommen habe. Und habe dann allerdings angefangen, habe auch sogar mit einem Headhunter gesprochen, weil ich ja wusste, ich kann ja durchaus was. Aber es ist nicht zertifiziert, es ist nicht klar. Und dann hieß es immer, keiner hat bezweifelt, dass ich was kann. Das war das Gute, das hat mir gut getan.
Und dann kam ein Aber.
Aber sie sind aber so bekannt und um Gottes Willen, da holt man sich ja die ganze Geschichte, da holt man sich ja die ganze Politik mit ins Haus. Das hat dann also ganz viele abgeschreckt, mir überhaupt eine Chance zu geben. Und dann merkte ich, als das dann monatelang irgendwo, ich habe alles Mögliche gemacht, habe mir auch Rat geholt. Ich habe mich zum Beispiel mit Hans-Jürgen Weise, also meinem Vorvorgänger, mal getroffen. Der hat mir auch ein paar Tipps gegeben. Es war wirklich nicht so, dass ich untätig dann war. Ich habe mich schon versucht, dann konkret zu beschäftigen. Und dann kam nichts und da bekam ich schon, also plötzlich so ein bisschen existenzielle Angst, wie das allen Menschen geht, die arbeitslos werden und nicht weiter. Ich hatte dann das Bundestagsmandat zurückgegeben. Das war für mich eine Ehrensache, dass ich, nicht auf der letzten Bank hinten sitze und war 49 und habe gedacht, ich kriege ja wohl hier noch in Deutschland was anderes zu arbeiten und so einen Job, womit ich mich ernähren kann. War aber dann sehr schwer. hat mich dann auch etwas traurig gemacht, weil ich dachte, mein Gott, ist das Ansehen von Politik jetzt so schlecht? Teilweise ja, aber es war gar nicht mal so, sondern es war eher die Angst, man holt sich die Politik ins Haus, egal mit wem ich dann geredet hatte. Und so kam es dann sehr, sehr witzigerweise, hat dann ein alter Bekannter von der BA mir gesagt, hör mal, ich habe hier gesehen, die suchen deinen Bonn- und Bödenschiff. Sprich doch mal da mit denen. Und da habe ich einen Abteilungsleiter gekannt. Ja, stimmt, wir suchen da jemanden. Und da habe ich dann meinen Hut, das war von mir ausgegangen, in den Ring geworfen. Habe gesagt, so, ich würde mich dafür interessieren. Und daraus ist dann auch was geworden nach einigem Anlauf. Aber man sieht wirklich, außerhalb des öffentlichen Sektors war das schon ganz schön schwer. Es war im Prinzip in der Privatwirtschaft oder so fast nicht möglich. Da wäre ich als einfache Abgeordnete mit null Bekanntheitsgrad vielleicht besser klargekommen, ich weiß es nicht. Aber durch meine sehr starke Prominenz, die Leute erkennen mich natürlich auch heute noch immer und sprechen mich an. Das wollten die Leute dann oft
nicht. Das kann ich sehr gut verstehen, und ja, ja.
Dann hieß es, der Begriff hieß ja. Abklingbecken. Nur, was sollst du machen? Was heißt hier Abklingbecken, wenn du eine Tochter hast und deine Rechnung am Monatsende bezahlen musst? Wenn du dann Rechtsanwalt bist, dann hast du natürlich Glück. Ne? Immer wenn ich die frage, saß jetzt beim Zapfenstreich nicken Marco Buschmann, die haben dann immer noch einen Rückzugspunkt, oder Heiko Maas saß rechts neben mir, der hat auch wieder seinen Weg in die Rechtskanzlei gefunden. Aber wenn man kein Jurist ist, ne, dann hat man wirklich Probleme. Ich will da jetzt nicht jammern, aber ich möchte doch mal sagen, dass das eigentlich nicht okay ist und andere Länder, ich habe es beobachtet, auch anders damit umgehen, dass es einfacher ist, die Ebenen zu wechseln. Und das ist in Frankreich schon anders, das ist in den USA sowieso anders. Ja. Kann sich Deutschland,
also ich finde das Schlimme daran, dass es tatsächlich auch abschreckend ist, für die jungen Leute in die Politik zu gehen, wenn sie den Eindruck haben, das ist tatsächlich eine Einbahnstraße und es gibt gar keinen richtigen Weg mehr raus.
Ja, vor allen Dingen, wenn man nicht den Anspruch hat, sein ganzes Leben dann irgendwie noch so Gnadenbrot auf der hinteren Bank zu bekommen. Sag mal, rückblickend auf die Zeit, wo du ganz viel gemacht hast, was am Ende, was dir geholfen hat?
Also ich glaube, dass ich mir erstmal nicht zu viel zugemutet habe. Ich habe jetzt nicht versucht, sofort wieder zu funktionieren. Das war wichtig. Und ich bin halt ein Mensch, der wieder auf seiner Homebase war, Adresse fürs Leben mit der Familie. Bin ja auch ein gläubiger Mensch. Hat mir auch was, hat mir wichtig was gebracht, denn ich hatte mir ein Ziel gesetzt. Andrea, du möchtest nicht dein Rest deines Lebens im Groll leben. Es war so etwas, was stärker aus meinem christlichen Verständnis kommt. Ich habe also aktiv daran gearbeitet, keinen Groll auf Dauer zu hegen. Den hatte ich natürlich am Anfang, damit das klar ist. Ich habe natürlich eine mächtige, große Menge an Groll gehabt, als ich zurückgetreten bin. Und dann habe ich aber, und das war für mich dann so ein eigenes Ziel, dass ich mein Leben nicht im Groll verbringe, sondern da wieder rauskommen will. Und da hat mir wiederum mein Glaube sehr geholfen. Und das habe ich auch geschafft. Ich kann wirklich allen heute begegnen. Was wichtig ist, ich begegne ihnen nämlich allen wieder, die wirklich nicht unerheblich auch mit einen Anteil hatten, ob das Journalisten oder ob das meine eigenen Parteifreunde waren und so weiter, und kann auch meinen eigenen Anteil benennen. Also ich habe natürlich auch Fehler gemacht. Und das ist das, was das Wichtigste für mich war, um ein gutes Leben danach wieder führen zu können, dass ich nicht da drin stecken bleibe in dem Ereignis. Dass ich nicht sozusagen, das war's jetzt, das ist das Ende meines Lebens, jetzt mache ich zwar noch was, aber ich lebe im Groll. Das war so die Horrorvorstellung, die ich hatte. Ich habe nämlich Leute kennengelernt, denen genau das passiert ist und nicht wenige. Und das war das größte Ziel, was ich hatte, das zu schaffen, da wieder rauszukommen, emotional auch rauszukommen. Und das hat eine Weile gedauert. Ich würde so sagen, 2-3 Jahre. Und ich habe es geschafft. Ich kann das heute wirklich so sagen, dass ich gegenüber keinem Groll mehr hege. Und das ist für mich die größte Errungenschaft gewesen und die schwerste in dem Ganzen. Nichts anderes war schwerer, als diesen Groll hinter sich zu lassen.
Na, spannend.
Und da kann ich wirklich nur empfehlen, Leute, bleibt nicht stecken in dem jetzt dann, in diesem Ereignis, in diesem Schmerz, den man ja dann auch hat, ne? Nach vorne gucken.
Das finde ich eine unglaublich wichtige Botschaft. Jetzt hast du ja gesagt, der Glauben hat dir da dran geholfen, auch sozusagen so eine Determination, also überhaupt es zu erkennen, dass man das nicht so sitzen lassen kann. Hat dir da noch irgendwas dabei geholfen? Also weil ich es einfach so eine wichtige Message finde und viele sich jetzt wahrscheinlich fragen, die diesen Podcast dann hören.
Wie schafft man das?
Wie schafft?
Ja, ich habe einfach alleine, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe. Also ist einfach, das wäre sicherlich nicht ohne meinen christlichen Kontext überhaupt als Frage aufgekommen. Aber alle leiden ja darunter, dass sie sich selbst in ihren Groll vergraben. Ich weiß es nicht. Ich habe das einfach für mich. Ich weiß ganz genau, dass ich wenige Wochen nach dem Rücktritt das gedacht habe. Und dann habe ich daran gearbeitet. Und das heißt zum Beispiel, ich habe eine Gruppe, die Himmelrot-Gruppe, das ist ein Kloster hier in der Eifel, mit denen ich mich seit meinem 14. Lebensjahr immer treffe. Einmal im Jahr, manchmal habe ich es nicht geschafft. Aber da gehe ich wieder seit Jahren, bin ich jetzt wieder aktiver Teil dieser Gruppe. Und das sind Leute, die aus einem christlichen Zusammenhang ökumenisch kommen. Und sich seit dieser Zeit, seit der Realschulzeit, kommt aus meiner Realschulzeit, begleiten, ihr Leben begleiten. Ganz unterschiedliche Leute. Der eine leitet ein Pflegeheim, die andere arbeitet in der Kreisverwaltung und so weiter. Ganz einfache Leute. Und da habe ich wieder angeknüpft an diese Gespräche. Das ist mir sehr wichtig. Da bin ich also jetzt wirklich aktiv. Das sind so Punkte. Es ist immer gut, wenn man neben dem politischen Leben noch ein anderes hat. Es muss nicht groß sein. Viel Zeit hat man ja bekanntermaßen nicht, habe ich ja eben selber ausgeführt. Aber so ein paar Wurzeln sollte man in der Erde behalten.
Das kann ich nachdrücklich unterstützen. Ich arbeite ja im Moment viel mit Falko Moors zusammen in Niedersachsen. Und er sagt auch, der Grund, warum er nicht nach Hannover umzieht, ist, dass er immer noch mit seinen Leuten aus der Schulklasse zusammen ist, die total unterschiedliche Sachen machen und die ihn erden. Ja. Also das ist wirklich ein Takeaway, Katja.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also sozusagen Begleitung zu haben von Menschen, die einen lange kennen, die einen nicht erst kennen, seitdem man ein wichtiges Amt inne hatte und wo es immer eine Verbindung gibt, ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast.
Auch in dieser Offenheit, ja. Wirklich spannend, super und extrem.
Wollen wir zum Abschluss einen Blick nach vorn wagen?
Ja, also Katja, wir brauchen sie bei der Andin der BA, also ganz dringend.
Nein, ich meine doch jetzt nicht so, wie geht's jetzt weiter, was sind so Sachen, auf die du dich besonders freust? Wir haben jetzt auch über Herausforderungen gesprochen, die man bewältigen musste, vielleicht was sind so die nächsten Highlights bei dir?
Ja, ich sehe so die Sprünge in der Organisation. Also ich will jetzt unbedingt, dass wir die Modernisierung, Digitalisierung in der Verwaltung schaffen. Ich möchte nicht, dass da irgendwelche Kettensägenmonster irgendwann vor meiner Tür stehen und klingeln und sagen, geben Sie mir alle Sozialdaten der deutschen Arbeitslosen raus. Das ist nämlich meiner Amtskollegin Mrs. King in den USA eben passiert. Die ist übrigens zurückgetreten, weil sie das nicht gemacht hat. Und das will ich vermeiden, indem ich selber jetzt in dieser verantwortungsvollen Aufgabe, größte Behörde Europas, wirklich versuche, die Reformprozesse wirklich so zu gestalten, dass wir selber uns auf den neuesten Stand der Dinge heben. Und auch die Kundenerwartungen ändern sich ja massiv. Die wollen halt in dieser Klickkultur jetzt nicht noch Papierbögen ausfüllen und so weiter. Das ist also ein großer Sprung, der jetzt nicht für mich persönlich, ich bin da sozusagen Treiber, Motivator, Animatöse, aber ich bin im Grunde genommen an vielen Sprüngen gerade am Arbeiten, eben für diese Organisation, für die ich jetzt Verantwortung trage.
Wir hatten ja ganz kurz vorbesprochen, wir konnten dieses Gespräch nicht gemeinsam führen an einem Tisch, sondern waren zugeschaltet. Das hat ja auch super funktioniert. Aber ich hatte dich ja gehofft zu sehen am Wochenende. Und der Grund, warum du nicht kommen kannst, war, dass deine Tochter anfeuerst, die ein großes Volleyballturnier hat. Und von daher wünsche ich jetzt am Wochenende, wo du ein bisschen jetzt auch sagst, du nimmst Zeit raus, deiner Tochter etwas, nämlich, dass sie ganz, ganz viele Points macht. Big Points in diesem Sinne.
Und du dich heißer rufen kannst. Tschüss, alles Gute.
Das gebe ich ihr weiter. Danke, vielen Dank. Tschüss.
Der Sprung ins kalte Wasser wird unterstützt von den Freundinnen und Freunden des WZB. Die Redaktion hatte Michelle Boden, das Sounddesign kam von Bonnie Stoeff, produziert wurde die Folge von mir, Jan Wetzel. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf der Plattform eurer Wahl, hinterlasst uns dort doch auch eine gute Bewertung.